lieben Dank für die nette Einführung und vor allem für die Gelegenheit, auf so einer richtigen Bühne hier zu sein. Wir waren vor 4 Jahren, wir fangen mit so einer kleinen History-Stunde an für uns selber, schon auf dem 32C3, auch beim Sendegate.
Sendezentrum.
Same. es ist schön, auch so als kleinerer Podcast, der nicht gewissen Professionalisierungsansprüchen genügt, an sowas teilnehmen zu dürfen. Und wir hoffen dadurch, dass wir formatig eine relativ wichtige Nische abdecken, dem eben auch so ein bisschen gerecht werden zu können. Wir haben 2014 angefangen, gemeinsam zu podcasten, damals in Peking, auch immer mit Bier und in sehr viel schlechterer Soundqualität, als das hoffentlich hier zu hören sein wird. Für uns ist das jetzt die 51. Folge und wir sind, glaube ich, sehr froh, dass wir immer noch dabei sein können und dass diese Themen auf Interesse stoßen und dafür im Voraus einfach schon mal vielen Dank.
Genau, vielen Dank an euch und auch, ich weiß nicht, wie viele von euch uns jetzt schon vorher gehört haben, aber auch vielen Dank an alle, die uns irgendwie in diesen 5 Jahren immer mal wieder gehört haben, weil auch irgendwie Feedback zu kriegen und von Leuten zu hören, dass sie das interessiert und auch jetzt zu sehen, dass es Leute interessiert, die hier sitzen, ist auch das, was dafür sorgt, dass man dann doch immer weitermacht und nicht ohne Mikro auf dem Boden mit Bier sitzt.
Vor allem, wenn da drüben ein Bällebad quasi mit uns konkurriert,
so
inhaltlich. Wir haben, wie ihr sehen könnt, das Ganze so ein bisschen geordnet für heute Abend. Und zwar würden wir eben erst nochmal so ein bisschen auf das, was Katharin auch in ihrem Vortrag schon angesprochen hatte, eingehen, nämlich digitale Widerstandsstrategien in Hongkong zurzeit. Dann haben wir so einen kleinen grafischen, interaktiven Teil vorbereitet mit Memes und Kunst der Hongkonger Proteste. Und dann würden wir auch gerne nochmal die Hymne Ehre sei Hongkong spielen und ein bisschen dazu reden. Einfach, weil sie so unglaublich schön ist.
Genau, und eine Sache ist eben auch, dass viel von dieser Kunst, das ist auch so ein bisschen so ein Rückgriff auf unseren Auftritt auf dem 32C3, wo wir nämlich eine gesamte Folge nur zu chinesischen Memes gemacht haben. Und jetzt ist eben in Hongkong diese Kreativität, auch was gerade politische Memes angeht, total komplett explodiert in den letzten Monaten. Und dann wollen wir auf ein paar auch von den Bildern einfach nochmal ein bisschen näher eingehen und das ein bisschen erklären. Aber es wird dann noch einen Wettbewerb geben und wir brauchen eure Teilnahme. Das heißt, lauft nicht weg, bitte. Wir brauchen hier mindestens 2 Leute, weil wir mindestens eine Stimme für jedes Bild brauchen.
Ja, genau.
Eigentlich brauchen wir 3 Leute, damit eine Seite auch gewinnen kann.
Ja. Ja, wenn nicht, muss die Audiotechnik
Typebreaking
machen.
Die Technik alleine reicht schon. Dann können wir ja mal kurz anfangen. Ich hatte auch vor 2 Tagen, also ich hatte schon Vortragsslot und alles und habe stundenlang darüber geredet. In Hongkong sind eben auch digitale Strategien und auch digitale Tools, ganz wichtige Tools für die Demonstrierenden, die unter anderem zum Beispiel versuchen, der Festnahme durch die Polizei zu entgehen. Und ein ganz wichtiges Prinzip, was wir auch in unserer Folge vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten mittlerweile schon mal erwähnt hatten, ist eben diese Idee, Wasser zu sein, also be water. Das kommt von so einem Zitat von Bruce Lee in einem Film, der eben sagt, okay, du bist Wasser und du passt dich an das Gefäß an, in dem du drin steckst. Aber du kannst leicht sein und wegfließen und verschwinden oder du kannst eine starke Welle sein, die im Endeffekt Leute mitreißt. Und das ist so ein bisschen die Strategie, die Protestbewegung sich jetzt auch angeeignet hat diesen Sommer. Und sie versuchen unter anderem, und das ist auch etwas, was man besonders im Sommer stark gesehen hat bei diesen großen Protesten, unter anderem zum Beispiel zu verschwinden, wenn die Polizei auftaucht. Das ist auch etwas, was durch die Gegebenheiten in Hongkong ermöglicht wird. Was gerade noch jemand meinte, ist, in Hongkong hat man auch gute Netzabdeckung, weil wenn man in Deutschland auf dem Land protestiert und dann plötzlich auf digitale Tools angewiesen ist, kann man sich vielleicht nicht so gut darauf verlassen, dass man auch Verbindung hat. In Hongkong hast du tatsächlich in der ganzen Stadt ziemlich gute Abdeckung und das heißt, man kann sich darauf verlassen, wenn man Telegram benutzt und wenn man irgendwelche Kartentools benutzt, dann sind die auch zugänglich. Und das ist so eines der ersten wichtigen Tools, dass die Leute zum Beispiel über Telegram im Endeffekt so Berichte submitten können, wo sie sagen, hier ist gerade Polizei, die kommen aus der einen Richtung und fahren in die Richtung, so viele Leute sind im Wagen drin, das ist das für eine Einheit. Das wird dann über Telegram weitergegeben und es wird alles aggregiert auf so Karten, wie ihr sie gerade hier oben seht, wo dann die ganzen Symbole so eingezeichnet werden. Also man hat zum Beispiel so einen Wagen wie hier unten, da auf der rechten Seite sieht man, dass das sind ganz viele von diesen Polizeiwagen. Das sind also einfach Autos mit PolizistInnen drin. Dann hat man so Hundesymbole oder Wilpensymbole, weil die Protestbewegung nennen die Hongkong-Polizei Hunde und das sind dann einzelne Polizeieinheiten. Es gibt auch auf dem linken Bild sieht man zum Beispiel so einen Dinosaurier, der steht für die Spezialeinheiten der Polizei, weil die Raptors genannt werden, also Raptoren wie diese schnellen Dinos. Und das wird halt alles crowdgesourced und ist komplett Open Source. Man kann auch, wenn man jetzt auf dieser Karte ist, ihr seht, da ist so ein Daumen hoch und Daumen runter, da steht auch, wann der Bericht da weitergegeben wurde. Das heißt, man kann da im Endeffekt auch verifizieren, dass man sagt, ja, dieser Bericht stimmt, oder man kann das irgendwie updaten. Das läuft dann eben auch alles über Telegram. Und das ist wirklich ziemlich krass, weil man mit diesen einfach Open Source aggregierten Informationen in der Polizei relativ schnell entkommen kann. Ich habe auch mit einem Freund von mir geredet, der hat das zum Beispiel aus erster Hand auch selber erlebt, dass er nach einem Protest im Juli wieder nach Hause musste und die Demonstrierenden ziehen sich aber so schwarze T-Shirts immer an. Das heißt, sie sind sehr einfach zu erkennen. Das ist schon seit Jahren so ein Erkennungsmerkmal der Demokratiebewegung, weil die Idee so ein bisschen ist, wir trauern quasi darum, dass uns Rechte und Freiheiten genommen werden. Das Problem ist aber auch, wenn man so eine Protestuniform hat, dann kann die Polizei einfach sagen, wir nehmen jetzt einfach alle Leute in schwarzen T-Shirts fest, weil wir das ein bisschen verdächtig finden, dass ihr schwarze T-Shirts anhabt. Macht man natürlich auch sonst nicht. Sieht man auf dem Kongress ja, niemand trägt schwarze T-Shirts. Und bei ihm war es dann eben so, er steckte dann in so einem Shoppingzentrum fest und dann hat er Freunden gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne hier raus, wie mache ich das? Und innerhalb von wenigen Minuten haben sie ihm so eine Google Map Screenshot geschickt und gesagt, du läufst jetzt hier lang, und hatten das komplett eingezeichnet, welche Häuserblöcke und welche Straßen er nehmen soll, um den Polizeieinheiten, die halt da in die Richtung gerade gefahren sind, und die ganzen Leute festzunehmen, die halt gerade protestiert hatten, einfach zu entkommen. Und er ist ohne auch nur eine einzige Polizeieinheit in die Arme zu laufen nach Hause gekommen und hat keine Probleme gehabt. Das heißt, man muss sich wirklich vorstellen, dass diese ganzen Informationen, die dort aggregiert werden und die man von überall beobachten kann, also wirklich live mit Timestamps, Leute wirklich vor dem Gefängnis retten. Das heißt, es ist Technologie, die nicht nur eingesetzt wird, so, ah, das ist irgendwie cool, man kommt der Polizei, sondern es geht wirklich darum, im Zweifel einem Gerichtsverfahren zu entgehen, das dafür sorgen könnte, dass man bis zu 10 Jahre im Gefängnis landet. Das ist so das eine. Eine andere Sache, die auch noch sehr spannend und, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass eben auch online ganz viel Entscheidungen einfach gefällt werden. Also um der Polizei so ein bisschen zu entgehen und um dafür zu sorgen, dass es im Endeffekt keine Führungspersonen gibt, die festgenommen werden könnten, um die Bewegung zu schwächen, wird ganz viel online einfach abgestimmt. Das wird super viel online diskutiert. Das ist so ein bisschen auch Chaos-Prinzip, ehrlich gesagt, weil man dann teils irgendwie 10.000 Leute in einer Gruppe hat, die alle vor sich hinreden. Und das ist dann auch chaotisch, aber gleichzeitig läuft es eben auch so, dass du, wenn man dann das Gefühl hat, okay, die Unterhaltung geht in eine bestimmte Richtung, dann gibt es Leute, die sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Umfrage. Telegram hat so eine Umfragenfunktion und sagen zum Beispiel, wenn ein Beispiel war, als es vor ein paar Monaten ganz oft war es so, weil es bei Protesten so war, dass sie gesagt haben, glaubt ihr, die Situation ist zu gefährlich oder sollen die Leute da bleiben oder sollen die Leute nach Hause gehen? Und dann wird halt irgendwie abgestimmt, okay, geht nach Hause, rettet euch vor der Polizei, oder nee, es ist noch akzeptabel, ihr könnt noch da bleiben. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Massenabstimmung, sowohl strategisch vor Ort dann, aber eben auch teils langfristig, dass teils zum Beispiel auch langfristig gesagt wird, was sollen unsere Ziele sein. Ein interessantes Beispiel dafür ist, dass zwischenzeitlich immer mal wieder die Idee aufkommt, dass man fordern sollte, dass die Hongkonger Polizei aufgelöst wird. Das war auch eine Forderung, die immer mal wieder in diesen Umfragen aufkam, aber bisher noch nicht so eine große Zustimmung bekommen hat, dass sie irgendwie Teil der gesamten Bewegung geworden wäre. Aber es ist sehr interessant, das immer zu beobachten, weil man an diesen Umfragen, also alleine diese Umfragen zu analysieren, allein dadurch könnte man schon so ein bisschen nachvollziehen, welche Optionen im Endeffekt und welche strategischen Optionen gerade in der Bewegung diskutiert werden. Das bedeutet halt einerseits, man ist chaotisch, aber andererseits bedeutet es auch, es gibt keine Person, die verantwortlich gemacht werden kann für irgendwelche von diesen Entscheidungen. Die einzigen Punkte, wo es wirklich Leute gibt, die irgendwie verantwortlich für Sachen sind, die man zur Verantwortung ziehen kann, ist, wenn jemand halt vor Ort dann ist, dann werden halt auch Leute festgenommen, wie schon gesagt wurde, mehr als 6.000 mittlerweile. Aber es kann halt nie gesagt werden, diese eine Person hat gesagt, dass diese Bewegung jetzt dort stattfinden soll, oder diese eine Person hat gesagt, dass es alle dahin gehen sollen. Trotzdem wird natürlich immer wieder auch werden Personen immer wieder festgenommen oder angeklagt dafür, dass sie zum Beispiel eine Demo angemeldet haben, die dann 2 Stunden nach Beginn der Demo für illegal erklärt wurde. Und ja, ihr habt jetzt 10.000 Leute, das ist jetzt illegal. Wenn ihr jetzt in 5 Minuten noch hier seid, werdet ihr halt festgenommen, so ein bisschen. Und eine andere Sache, über die wir vielleicht auch noch mal kurz reden sollten, ist so ein bisschen diese Idee der Anonymität, weil ich glaube, dass es auch für den Zentralrat sehr relevant ist, weil es sehr spannend ist zu sehen, wie in Hongkong so versucht wird, Anonymität so ein bisschen zu enforcen. Und der Knackpunkt daran ist eben auch, dass es einfach sehr schwierig ist, in einer Massenbewegung, die Protestbewegung ist eine absolute Massenbewegung. Der größte Protest hatte geschätzt 2 Millionen Leute. Es kann sein, dass es weniger waren, aber es waren unheimlich viele Menschen. Und wie macht man das, dass man so einer großen Bewegung wirklich ein bisschen Netzwerksicherheit und Cyber Security Practices vermittelt? Und eine Sache, die gemacht wird, ist halt einfach sozial, dass in den Gruppen, die unterwegs sind auf Telegram zum Beispiel, gesagt wird, okay, wenn ihr anfangt, zu persönlich über euch selber zu reden, dann gibt es immer eine Person, die sagt, okay, jetzt hör auf und lass uns wieder weiterarbeiten. Und gleichzeitig wird es aber auch so, es gibt Cyber Security Working Groups, die in den die Telegram-Kanäle betreiben, wo dann zum Beispiel so einfach als JPEGs Anleitungen rumgegeben werden, wie stellt ihr euren Telegram-Account ein? Zum Beispiel, das ist bei Telegram so, man muss sich mit einer Telefonnummer registrieren, was oft als Sicherheitsrisiko betrachtet wird und auch oft als Sicherheitsrisiko erwähnt wird. Und es gibt aber eine Einstellung, bei der man sagen kann, meine Telefonnummer wird mit keiner Person geteilt, mit der ich interagiere. Das ist zum Beispiel eine der Standardeinstellungen, die den Leuten geraten wird. Eine andere Standardeinstellung ist, dass man die Accounts sich selbst zerstören lassen kann, wenn man bestimmte Anzahl an Tagen nicht aktiv war. Und das ist auch etwas, was als Standardeinstellung im Endeffekt empfohlen wird. Das heißt, wenn eine Person von einer anderen Person, die in diesem ganzen Ding schon drinsteckt, zu einem Telegram-Kanal hinzugefügt wird, dann kann die Person auch sagen, okay, du bist zum ersten Mal auf Telegram, hier, ich schicke dir eben diese Bilddatei, geh einfach in deine Telegram-Einstellung und es dauert 30 Sekunden, maximal eine Minute, und du musst nur diese ganzen Sachen einstellen. Und so kannst du relativ einfach und relativ niedrigschwellig auch Leuten, die sich nicht so sehr irgendwie mit Technik und Netzsicherheit auseinandersetzen, schnell vermitteln, okay, mach einfach diese Sachen. Beruht halt natürlich auch wieder darauf, dass man den anderen Leuten irgendwie vertraut und dass man einander halt vertraut und den Leuten glaubt, dass sie kompetent sind. Aber das ist eine Methode, die, glaube ich, bisher relativ gut funktioniert. Und dazu kommt halt natürlich auch, dass die Leute, die an der Protestbewegung teilnehmen, selber auch ein relativ hohes Bewusstsein, also ich würde sagen, größeres Bewusstsein als die Durchschnittsbevölkerung jetzt in den meisten Ländern haben dafür, wie wichtig diese Netzsicherheit halt ist. Weil es zum Beispiel immer wieder Gerüchte gibt von Leuten, die irgendwie festgenommen werden, weil sie nicht gut auf sich aufgepasst haben und dass auch viele Leute eben einfach Angst vor Überwachung aus China haben. Und das heißt einfach, dass allein dieses Bewusstsein erstmal schon da ist. Das heißt, Leute sind, glaube ich, auch im Zweifel eher bereit, ihr Verhalten dann so ein bisschen zu verändern, wenn es eben darum geht.
Das hatten wir auch in den letzten Jahren schon gesehen über illegale Kidnappings von Hongkongern aus Hongkong nach Festland China. Und eben dann gerade im Zuge der letzten Monate mit der ganzen Polizeigewalt, dass es relativ logisch ist, dass IT-Sicherheit in so einem Rahmen, wo die Polizei wirklich von vielen als zumindest mal Nicht-Freund und Helfer betrachtet wird, ernster genommen wird, weil halt die Verbindungslinie zwischen IT-Sec und Real-Life-Sec sozusagen sehr nah beieinander ist, sehr viel weiter als hier, wo man sagen könnte, ja, warum irgendwas verschlüsseln. Ja. Was mich noch interessieren würde, im Laufe deiner Recherchen hast du diese Telegram-Gruppen, da gibt es ja große und kleine und wirklich so, dass es so massenhafte Gruppen gibt, ist ja irgendwie klar, mit tausenden Teilnehmenden, aber gerade so kleinere, um was clustern die sich so herum? Gibt es da quasi so Freundschaftsgruppen, die dann einfach so übergehen in wir demonstrieren zusammen? Oder also, was ist da so das Gatekeeping bei kleineren Gruppen?
Ein Gatekeeping ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil es gibt ein paar Gruppen, in die ich nicht reingekommen bin, weil ich nicht local genug bin. Oder ein Freund von mir meinte, du bist zu bourgeois. Der Freund von mir meinte aber auch, ich komme in die Gruppe aber auch nicht rein, weil ich auch zu bourgeois bin. Okay. Weil was sie nämlich machen, ist bei einigen Gruppen, besonders die regional spezifisch sind, dass es viele Gruppen, es gibt quasi zweckgebundene Gruppen, die um bestimmte organisatorische Sachen rumorganisiert sind. Und es gibt auch bestimmte Gruppen, die lokal gebunden sind, also wo es dann zum Beispiel um einen bestimmten Teil der Stadt geht. Und was ganz viele von denen haben, ist, dass sie so Fragen haben, die du beantworten musst, um zu beweisen, dass du kein Bot bist. Manche Fragen sind einfach. Und da steht dann sowas wie, was sollen Hongkonger tun? Und da ist die Antwort halt, Widerstand leisten, weil das halt irgendwie einer der Slogans ist. Aber es gibt auch solche, wo sie dann fragen, wie kommst du von A nach B, welche Buslinie musst du nehmen? Dann hast du halt eine Chance, 25% in 30 Sekunden diese Frage korrekt zu beantworten. Und so schnell kannst du den Kram halt auch nicht googeln meistens. Von daher, Das ist halt zum Beispiel eine Art von Gatekeeping, die halt auf dieser größeren Ebene irgendwie funktioniert. Die kleinste Gruppe, in der ich drin bin, ist hat, glaube ich, so ein paar Dutzend Leute drin. Das ist aber relativ, da gibt es halt Gatekeeping, weil die Leute aus einer größeren Gruppe da reinkommen. Also es ist quasi zweckgebunden und du sprichst halt quasi mit einem Admin und sagst, ich möchte deswegen hier rein und ich möchte damit helfen. Und zusätzlich weiß ich auch, also ich habe zum Beispiel mit einer Person geredet, das ist ein Familienvater, der relativ wohlhabend ist und so einem Teil der Stadt lebt, der auch dafür bekannt ist, auch ein bisschen bourgeois zu sein. Und der hat zum Beispiel, die haben Nachbarschafts-Facebook-Gruppen, also wo dann wirklich von der persönlichen Ebene heraus Gruppen gegründet wurden. Und ich weiß auch, dass es wohl einzelne Gruppen gibt von Leuten, ich weiß nicht, ob die sich offline kennengelernt haben und dann die Gruppen geformt haben, das ist so mein Verdacht, weil es halt dann darum geht, kleine Gruppen zu formen, von Demonstrierenden, die zum Beispiel sowas machen können, wie als kleine Crew Straßenblockaden aufzubauen. Und die Idee ist halt so ein bisschen, wenn man sich aus der Realität kennt, dann kann man halt sicherer sein, dass keine Polizei mit dabei ist. Weil auch in den großen Gruppen ist halt die Annahme, das sieht man halt auch einfach daran, wie viel Zugang ich selber kriegen konnte, dadurch, dass ich einfach nur über Open-Source-Methoden quasi rein und immer weiter in weitere Gruppen rein, die mal verlinkt wurden. Zeigt halt auch, wie einfach es ist, diese Gruppen zu infiltrieren. Das heißt, jede Gruppe, in der ich drin bin, ich gehe davon aus, dass da auch Polizei drin ist. Und das ist auch die Grundannahme von den Leuten. Also die glauben gar nicht, dass irgendwas, was sie sagen, privat ist, sondern es gibt immer diesen Spruch, Achtung, es gibt Geister. Das heißt, Achtung, hier ist Undercover-Polizei auch drin. Und sagt nichts, was ihr nicht auch sagen würde, wenn hier Polizei direkt daneben stehen würde, im Endeffekt. Und genau, und aber das bedeutet halt auch gerade, wenn man eben nicht persönlich vor Ort ist, das ist einfach auch allein dadurch schon Hindernis, in bestimmte Gruppen so reinzukommen. Also ich weiß, dass es diese Strukturen gibt, aber habe das selber nicht beobachten können. Ja. Wollen wir weitermachen? Oder?
Würde ich fast sagen, ja. Und wir kennen das ja mit der Zeit.
Ja, genau. Was wir vielleicht auch nochmal kurz, also weil in der Einstellung gerade nochmal kurz erwähnt wurde, dass es jetzt ja auch wieder Nachrichten gab aus Hongkong, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass es halt einfach jetzt echt mehr als 6 Monate Protest waren. Und dass die Bewegung sich, glaube ich, gerade auch an einem Punkt befindet, wo man einerseits anerkennen muss, wie viel unglaublich krasse Arbeit die Leute einfach geleistet haben, aber auch, dass es jetzt auch an so ein bisschen an den Punkt kommt, wo die Frage ist, inwieweit kann sich das erhalten und inwieweit wird das einfach weitergehen. Und das ist halt auch wichtig. Deswegen ist, glaube ich, auch das so ein bisschen ein guter Moment, um sich kurz, also ein bisschen innezuhalten und zu schauen, okay, wo sind wir jetzt gerade? Und wo geht es jetzt weiter hin? Weil es ein Wendepunkt in gewisser Weise auch ist. Mhm. Also die Wahlen vor ein paar Wochen, wo die Demokratiebewegung unheimlich viele Sitze gewonnen hat, war schon sehr wichtig dahingehend. Aber jetzt versucht auch die Bewegung und Leute, die quasi Öffentlichkeitsarbeit machen, versuchen auch das neue Jahr so ein bisschen als Wendepunkt darzustellen. Und wir haben jetzt einen etwas anderen Rückblick auf die Protestbewegung vorbereitet und wir brauchen Publikumsbeteiligung. Weil eine super coole Sache in der Bewegung ist, die unglaublich viele und unglaublich kreative Kunst, also wirklich politische Kunst und einfach auch Memes, politische Memes, die aus der Bewegung herausgekommen sind und die wichtige Momente der Bewegung darstellt, aber eben auch politisch mobilisieren soll, teils informiert. Also es gibt Memes, die dir einfach sagen, welche Ausrüstung du quasi mitbringen musst und die einfach unheimlich viele verschiedene Ziele erfüllen. Und wir wollen ein paar von diesen Kunstwerken benutzen, um ein bisschen auf die Bewegung zurückzublicken. Jetzt müssen wir gucken, ob das funktioniert.
Hoffentlich.
Oh Gott.
In der Zwischenzeit noch eine Anmerkung. Es gab Wahlen in Hongkong, aber es waren lokale Wahlen für Bezirksräte, so wie wir das zumindest vor 2 Tagen übersetzt haben. Und da hat eben die Pro-Demokratie-Parteien, liberalere Parteien, haben einen massiven Sieg eingefahren im Vergleich zu Festland-China-treueren Parteien. Und in dem Ausmaß hat das, glaube ich, niemand erwartet. Und es hat halt leider...
Niemand, also nur Leute, die Meinungsumfragen lesen, haben das erwartet.
Ja. Naja, es ist ja trotzdem immer noch, also so freier Rechtsstaat und alles, aber es ist trotzdem schön, dass es sowas in Hongkong gibt. Okay, wir sind schon ready. Ja, ich wollte nur kurz überleiten. Auf jeden Fall Wahlen, aber das kann man auch in traditionelleren Medien nachlesen den letzten Wochen.
Und auch in unserem Newsletter tatsächlich. Wir haben ja auch erklärt.
Ja, genau. Nachher kommt nochmal der Werbeblock.
Ja, das machen wir nachher. Genau. Willst du kurz die Regeln erklären?
Genau, wir haben 16 Bilder ausgewählt und haben leider nicht die softwaretechnischen Möglichkeiten gefunden, da jetzt so ein cooles Achtelfinale bis Finale-Ding draus zu machen. Deswegen zeigen wir einfach immer 2 Bilder nacheinander in Fullscreen, reden ein bisschen darüber, erklären das und dann müsst ihr mit Applaus abstimmen, welches davon cooler ist und am Ende haben wir dann irgendwie das beste Protestbild. Und das wird dann die Showart.
Wir müssen auch kurz noch dazu sagen, dass wir das Bracket, die Kunst, rausgenommen haben aus einem ähnlichen Wettbewerb, der mit 128 Bildern angefangen hat, der auf Twitter gerade noch ausgetragen wird, von dem Twitter-Account uwu-uwu-mo. Das heißt, das kann man sich auch anschauen, wie das große Bracket läuft. Da läuft gerade Runde 3, also auch kleiner Werbeblock, wenn ihr Bock habt, an dem großen Thread teilzunehmen, könnt ihr danach auch noch auf Twitter gehen und bei dem großen Bracket mitmachen. Wir haben es ein bisschen justiert, weil der große Thread ist gerade bei 32 und wir haben uns überlegt, dass es ein bisschen viel ist, deswegen machen wir 16. Ja. Okay, also erstes Bild. Man sieht hier, ich weiß nicht, wie viel von der Kunst und auch den so den Grafiken und was wie die Ästhetik quasi der Proteste ist, ihr schon irgendwie mitbekommen habt. Aber diese Ausrüstung, die die Person jetzt auf dem Bild trägt, ist quasi sehr typisch für im Endeffekt radikale Demonstrierende. Also so die Gasmaske und die Brille, diese Schutzbrille, um das Gesicht zu schützen und eben sich auch vor Tränengas und vor Pfefferspray zu schützen. Dazu der Helm, um sich auch vor irgendwelchen Geschossen zu schützen. Die schwarzen Klamotten, die ich eben schon erwähnt hatte. Und etwas, was sehr distinkt ist an dieser Person, ist, dass sie nicht nur quasi eine von den radikalen FrontkämpferInnen ist, wie also Frontliners werden die genannt, oder mutige Demonstrierende. Das sind die, die sich im Endeffekt die Schlacht mit der Polizei liefern. Das ist die erste Reihe der Verteidigung, wenn die Polizei anrückt und hinter ihnen friedliche Demonstrierende sind. Das sind die Leute, die sagen, okay, wir schmeißen auch im Zweifel mal mit Ziegelsteinen oder wir haben irgendwie teils, ich habe mit einer geredet, die ist irgendwie 19, die hat das mehrfach gemacht, die sagte, wir haben halt einfach um uns gegriffen, irgendwie Kram genommen, den wir gefunden haben und damit einfach in der Polizei geworfen, um sie irgendwie aufzuhalten. Das heißt, es ist ganz oft einfach auch, es sind Leute, die sich wirklich mit ihren eigenen Körpern einfach zwischen die Polizei und andere Demonstrierende stellen, um sie einfach durch ihre physische Präsenz und dadurch, dass sie sich nicht von Tränengas vertreiben lassen, versuchen, die Polizei am Vorrücken zu hindern. Das ist jetzt aber noch eine, nicht nur eine Frontlinerin, also eine Frontkämpferin, sondern eine Feuermagierin, wie sie genannt werden, weil ihr seht, sie hat da einen Molly in der Hand. Das ist etwas, was in der Protestbewegung jetzt echt noch nicht seit so lang benutzt wird. Ich glaube, August haben sie das erste Mal was angezündet? Kann das hinkommen? Juli, August?
Wahrscheinlich, irgendwie? Ja. Also die ersten Wochen waren, es hat sich schon radikalisiert eben. Es war nicht von Anfang an, okay, lass mal Dinge auf PolizistInnen werfen, sondern
hat halt nicht geholfen,
die verschiedenen Strukturen innerhalb von einem Block haben sich sozusagen im Laufe der Zeit herausgebildet.
Ja, aber hat halt auch nicht geholfen, dass die Polizei halt mehrfach Tränengas gegen friedliche Demonstrierende zum Beispiel eingesetzt hat.
Ja, also ist sozusagen klar, wer angefangen hat.
Es gibt relativ gute Berichterstattung auch dazu, die viele Hongkonger Medien haben, die halt auch vor Ort extrem gut berichten, haben sich eben auch damit auseinandergesetzt. Wie kommt das denn? Weil viele von diesen Leuten sind halt einfach unglaublich jung. Also es gibt Leute, die irgendwie 16 sind, zu Hause irgendwie Molotow-Cocktail-Mischungen ausprobieren, so, ha, ja, was brennt denn jetzt irgendwie besser? Oder dann in ihren Kinderzimmern irgendwie üben, Molotows zu schmeißen. So, das klingt jetzt irgendwie cool und witzig, aber es ist halt auch krass, dass es einfach Teenager sind, die das Gefühl haben, dass das im Endeffekt die einzige Verteidigungsmethode ist, die sie noch haben. Und dass oft auch gerade diese jüngeren Leute, die zum Beispiel, also diese FeuermagierInnen, in einem Artikel, den es von einem Hongkonger Medium gab, haben viele von denen auch gesagt, dass sie quasi erst im Juli, August circa angefangen haben, das für nötig zu halten. Dass sie halt vorher auch nicht das Gefühl hatten, dass es irgendwie nötig oder wichtig wäre. Und als dann eben die Polizeigewalt eskalierte und auch die Polizei im Juli bei einem Vorfall, wo mehrere Leute, so eine Gruppe von Gangstern, Leute einfach komplett einfach angegriffen hat in der U-Bahn. Daraufhin haben halt viele gesagt, okay, jetzt ist es genug, wir müssen uns halt verteidigen und das ist keine Entschuldigung mehr. Also wir können nicht mehr sagen, dass wir nur friedlich sind im Endeffekt. Das war so ein bisschen so ein Wendepunkt.
Ja, ich mach mal einen Timer an für die nächsten Bilder. und ja.
Ich finde, eine interessante Anekdote wollte ich noch erzählen.
Ja, hau raus.
Ja, wir haben nur eine Stunde insgesamt, ne?
Das egal, vieles davon trifft auch auf die anderen Bilder,
ja, genau,
zu.
Aber wir werden, ja, yeah, ja. Eine interessante Anekdote finde ich noch dazu, dass, was die Einstellung der Bewegung zu Gewalt angeht. Weil es dieses Prinzip gibt von, wir gehen alle den Berg hoch, aber wir nehmen alle unseren eigenen Weg. Weil die Demokratiebewegung 2014 sehr darunter gelitten hat, dass es viele Diskussionen und viel Uneinigkeit gab, was die Methoden angeht. Dass zum Beispiel manche gesagt haben, wir müssen durch die Institutionen arbeiten, andere haben gesagt, nein, wir müssen protestieren, die Institutionen bringen uns nirgendwo hin. Und das hat die Bewegung auch so ein bisschen zerrissen und auch nach dem Ende der Regenschirmproteste, die 2014 eben geräumt wurden, dafür gesorgt hat, dass die Bewegung einfach sehr zerrissen war und sich nicht wieder zusammenfinden konnte. Dieses Jahr ist es deswegen so, dass alle sagen, okay, wir unterstützen einander unabhängig davon, ob wir die Methoden der anderen gut finden. Und was ganz spannend ist, dass eine von diesen Feuermagierinnen, die in diesem einen Hongkong-Artikel interviewt wurde, auch gesagt hat, so, ja, ganz viele Leute trauen sich halt selber nicht, Mollys zu mischen, aber daran sieht man auch, wie groß die Unterstützung dafür ist. Teils geht sie mit mehr Molotow-Zutaten wieder nach Hause nach einem Protest, als sie damit hingegangen ist. Weil sie kommt dann dahin, Leute identifizieren sie als eine von diesen Personen, die halt Mollys mischen und werfen und sagen so, ja hier, wir haben dir mal so ein paar Sachen mitgebracht, mach mal was damit, so mach halt mal Feuermagie. Und genau, das ist im Endeffekt so ein bisschen der Kontext für diese Leute, die im Alter von, irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 bis wahrscheinlich irgendwie 30 oder älter sind. Genau, das ist das erste Bild im ersten Bracket von 16. Das wird total toll passen, zeitmäßig.
Okay, aber jetzt eine Minute pro Bild.
Nein.
Ich habe es ausgerechnet, es geht nicht anders.
Ach du Scheiße. Das ist auch eine Gruppe von FrontkämpferInnen, aber es ist die Feuerwehr, weil sie nämlich diejenigen sind, die sich mit dem Tränengas auseinandersetzen. Man kann sehen, die haben unter anderem so Handschuhe an, damit sie die Tränengaskanister selber anfassen können. Die haben aber auch so Zangen, so Grillzangen, wie man sie vielleicht kennt, so oft, um diese Kanister zu schnappen, damit man sie entweder in eine große Tasche mit Wasser tun kann, das man dann benutzt, um das Tränengas zu löschen. Oder wie die Person ganz vorne, man nimmt so einen Verkehrskegel, tut es auf das Tränengas drauf und dann kippt jemand von oben das Wasser in das Loch bei dem Ding rein. Es gibt auch ein Video davon. Haben wir jetzt hier nicht, aber kann man online finden bestimmt. Können wir in den Shownotes verlinken.
Ja, genau. Und da also steht auch Feuerwehr da oben drauf, falls sich jemand wundert.
Genau, also wir haben die Feuerwehr und die Feuermagierin. Wir müssen jetzt abstimmen.
Ja, ja, ja. Und nur 55 Sekunden für das Bild. Großartig. Magst du noch einmal zurückgehen?
Genau, also wir haben einmal A, Feuermagierin. Ah, okay. Und einmal Feuerwehr.
Feuerwehr. Close, aber Feuerwehr.
Okay, es gab ein paar Pfiffe für die Feuerwehr. So, Feuerwehr hat gewonnen, glaube ich. Ihr müsst auch nicht nur klatschen, ihr könnt euch auch anderweitig eurem Enthusiasmus Ausdruck verleihen. Die Referenz versteht, glaube ich, jede Person. Also es ist die Sixtinische Kapelle, aber es sind zwei Kinder, die noch zur Schule gehen in Hongkong. Also das sind relativ distinkt so Schuluniformen, oft von so Mittelschulen, wo die Leute halt irgendwie von 14 bis 16 gehen sie, glaube ich, in die Mittelschule. Wenn ihr da genauer hinseht, also unter anderem seht ihr einmal neben dem Mädchen, das da liegt, so eine Flagge, auf der steht Revive Hong Kong, Revolution of Our Times, oder?
Ja, ich glaube Free Hong Kong.
Free Hong Kong. Ja. Okay, Free Hong Kong, Revolution of Our Times, das ist einer der Protest-Slogans, den sie dieses Jahr haben. Und was das schöne Detail in diesem Bild ist, dass sie die beiden nicht einander wirklich an der Hand halten, sondern beide einen Stift halten. Der Hintergrund ist, dass es, ich glaube, im September eine Aktion gab, wo die Leute versucht haben, eine Menschenkette über die gesamte Hongkong-Insel zu formen und wo auch viele Schulkinder eben daran teilgenommen haben. Und dass es mehrere Szenen gab, wo, weil sich eben Jungs und Mädchen nicht an der Hand nehmen wollten, sie sich dann an diesen Stiften festgehalten haben. Also, das ist das Erste. Hat doch zeitlich gepasst. Und das ist eine Referenz zu einem der krassesten Momente der Proteste bisher, als im November die Demonstrierenden zum ersten Mal, anstatt einfach Wasser zu sein und vor der Polizei wegzulaufen, und diverse Unicampusse besetzt haben. Also ihr seht auch da im Hintergrund wieder, es gibt diese Flagge, wo der Protestslogan draufsteht. Und da war es war wirklich eine wahre Schlacht, wo stundenlang eine Brücke, die als einziger Zugang noch zu dieser Uni führte, von Demonstrierenden gegen die Polizei verteidigt wurde. Es wurden teils Wasserwerfer auf diese Brücke gefahren, es wurden die ganze Zeit Mollys hin und her geworfen. Das sah wirklich etwa ungefähr so aus, wie das auf diesem Bild dramatisch anime-mäßig dargestellt wird. Und was auch noch relativ wichtig ist, es gab irgendwie eine Szene, die, glaube ich, man sieht auch wieder so einen Feuermagier, der da einen Molly schmeißt. Und das war in der Chinese University in Hongkong am 11. November, glaube ich. Und da gab es auch eine Szene, die von einem Journalisten beobachtet und dann eben vertwittert wurde, wo sich quasi so ein Pärchen gegenseitig umarmt hatten und dann gesagt haben, sie sollen nicht sterben. Und ich glaube, das ist das, was diese Umarmung im Vordergrund referenziert. Also es war wirklich so ein bisschen, es hatte so ein bisschen was von, wir umarmen einander jetzt und geben einander Mut, bevor wir quasi an diese Frontline gehen und wir wissen nicht, was passieren wird, weil alle Regeln sind gebrochen und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Genau, das heißt, wir haben die Schlacht um die Chinese University of Hong Kong und wir haben die Sixtinische Kapelle mit den Schulkindern. Also erste für die Schulkinder. Und dramatische Schlacht.
Alles Action-Fans.
Die nächste Rubrik sind die Kong-Girls oder die Kong-Mädchen. Das ist ein etwas abfälliger Begriff eigentlich, der seit Jahren schon benutzt wird, um die jungen Frauen Hongkongs zu beschreiben. Und das ist ganz interessant, weil es auch so ein bisschen auf so ein feministisches Moment der Bewegung hinweist, auch wenn es nicht immer explizit feministisch ist. Weil Congirls wurden eigentlich so als junge Frauen oder Mädchen gesehen, die keinerlei Interesse an irgendwie Politik haben oder sie sind sehr oberflächlich, sind nur an materiellen Sachen in irgendeiner Weise interessiert und es geht ihnen wirklich nur darum, irgendwie die beste neue Handtasche zu haben oder die coolsten neuen Schuhe und also so ein bisschen so diese Idee auch so vom Gossip Girl, man steht in der Ecke und irgendwie lästert über andere Leute, also wirklich irgendwie sehr oberflächlich, sehr materialistisch und im Endeffekt junge Frauen, die sich für nichts interessieren, was irgendwie relevant ist. Das war so der Stereotyp. Und dieser Stereotyp des Kong-Mädchens hat sich durch die Proteste krass gewandelt und es gibt immer wieder Leute, die sagen, das sind jetzt die neuen Kong-Mädchen. Also diese Generation, die als unpolitisch und leer wahrgenommen wurde, hat jetzt eben gezeigt, dass sie eben nicht unpolitisch ist, sondern dass ganz viele junge Frauen auch politisiert wurden, die, obwohl, also viele von den Frontlinern werden oft als Männer dargestellt in der Kunst auch, aber viele von denen sind halt einfach auch Mädchen, junge Frauen, Teilzeit wirklich auch Teenager, die wirklich irgendwie zwischen, keine Ahnung, ich glaube, die jüngste festgenommene Person war 12 oder 11 bei den Protesten, die sich wirklich halt einfach der Polizei entgegenstellen. Das heißt, das erste Bild, was wir haben, ist so ein Kong-Mädchen, das sich alleine nur mit einem Regenschirm der Polizei und dem Tränengas entgegenstellt. Das blaue Wasser ist eine Referenz zu den Wasserwerfern der Hongkonger Polizei, die mittlerweile mit so einer Flüssigkeit gemischt werden, die so eine Art Pfefferspray wahrscheinlich ist. Also wenn man von dem Wasserwerfer getroffen wird, dann juckt das ganz krass. Und deswegen ist das Wasser blau. Und das färbt die Leute auch ein, weil die Polizei hofft, dass sie so Leute identifizieren kann, die bei dem Protest waren. Genau, das erste Kong-Mädchen. Mit zweite Kong-Mädchen, da sieht man die Evolution der Kong-Mädchen von einem friedlichen Mitglied der Protestbewegung hin zu einer Person, die sich schon mit einem Regenschirm gegen die Polizei verteidigt, zur Person, die auf einmal anfängt, ihr Gesicht zu verschleiern, um nicht erkannt zu werden, dann anfängt, Straßenbarrikaden zu bauen. Die Schilde sind im Endeffekt so ein Zeichen davon, dass man wirklich direkt in der Konfrontation mit der Polizei ist. Das ist der vorletzte Schritt so, also dass sie dann wirklich auch mit kompletter Ausrüstung. Und im letzten Schritt ist sie dann quasi wieder zu einer Feuermagierin geworden, also nicht nur in der Defensive zu sein, sondern geht aktiv gegen die Polizei vor. Genau, das heißt, wir haben erstes Kong-Mädchen. Und zweites Kong-Mädchen.
Ich habe dreimal Wu gehört.
Okay, der zweite.
Na gut.
Okay, jetzt macht ihr Record.
Und du musst schneller reden.
Okay.
Oder ich mach's. Mach du.
Kannst du den kannst du auch erklären.
Den kann ich auch erklären. Und zwar auch sehr kurz. Relativ früh am Anfang der Proteste war eins der ersten berichteten Ereignisse von Gewalt gegenüber Demonstrierenden, dass eine junge Frau durch ein Gummigeschoss am Auge getroffen wurde und daraufhin auf diesem Auge erblindete.
Genau, und wichtig ist, eine Ersthelferin war.
Eine Ersthelferin, also keine gewaltvolle Demonstrantin oder sonst irgendwas,
genau,
sondern,
ja. Friedlich. Die auch als Ersthelferin markiert war und so eine Weste trug und so Kreuz an ihrem Helm hatte und alles, und, ja.
Genau, und da wir gut kuratiert haben, kommt jetzt die aktuelle Regierungschefin Carrie Lam mit dem Titel Mother darüber, wo man eben, ne, das kleine Rechteck deutet an ein Fernsehbild, wo sie sich eben bestürzt zeigt über die Ereignisse und dann eben die, wenn man etwas rauszoomt und das ganze Bild sieht, die Pistole in der Hand hält.
Genau, ein Detail ist auch noch, dass man in der rechten Ecke von dem Fernsehbild CCTV-B sieht. Das ist ein Fernsehsender, der eine relativ regierungstreue Linie fährt. Das heißt, das ist eine der Fernsehsender, die im Endeffekt sowas wirklich darstellen und sagen so, ja, wir stellen hier die Regierungschefin hin, die eigentlich all die Macht hat, wobei fraglich ist, wie viel Macht sie wirklich hat. Und die sich so als besorgte Mutter gibt, die Angst um ihre Stadt hat.
Das sind jetzt genau die Details, die ich rauslassen wollte, um Zeit zu sparen.
Okay, also dann ganz schnell. Erstmal die verletzte Ersthelferin. Und Carrie Lam als besorgte Mutter.
Ja, Carrie.
Definitiv der zweite. Willst du das versuchen oder soll ich?
Weißt du, wo lang ist, sag's lieber ich. Genau, A Promise Under the Pot. The Pot, ein Spitzname für das Regierungsgebäude in Hongkong, das eben...
Das Parlamentsgebäude.
Parlamentsgebäude. Das man sieht, wenn man da am Hafen ist, das eben oben ein bisschen größer ist und unten ein bisschen kleiner, deswegen darunter. Und wir sehen hier eben so die, ja, das warum kämpfen die da eigentlich? Also die Vorstellung eben, irgendwann ist alles vorbei, alles ist gut und dann kann man sich endlich mal treffen und eben außerhalb von diesen Gefahren und ja, psychologisch aufreibenden Situationen miteinander interagieren. Insbesondere, was man oben rechts sieht, bei den Ausrufezeichen, Fragezeichen, nicht mehr anonym, denn natürlich kennt man nicht alle Leute, die man innerhalb dieser Proteste so trifft. Und wenn man die ganze Zeit Masken trägt, dann weiß man gar nicht, wem man da gegenübersteht und mit wem man da Seite an Seite kämpft.
Also man könnte einander auf der Straße über den Weg laufen, wüsste nicht, dass man am Tag vorher miteinander der Polizei gegenüberstand.
Ja.
Und das nächste?
Krude, zeichenhafte Darstellung. Nein, sehr schön dargestellt, eben die psychologischen Auswirkungen auf das Individuum. Denn das ist, glaube ich, wirklich was. Wir hören das jetzt alle zwei Wochen mal wieder irgendwie, dass irgendwas los war, aber man muss sich das halt schon vorstellen, das ist jetzt über ein halbes Jahr an Protesten und halt wahrscheinlich auch schon über ein halbes Jahr an Polizeigewalt und Berichten von Verhaftungen, von ja eben Verletzungen und auch Verletzungen mit Todesfolge von Demonstrierenden. Und ja, hier sehen wir eben so Angstträume, Angstzustände, Albträume und Trauer und vor allem eben dann auch ja vielleicht eben das Fehlen, entweder im eigenen Bett oder bei den Protesten, weil es halt einfach nicht weitergeht.
Genau, und halt einfach dieses, nachdem man zusammen auf der Straße war, aber wenn man dann alleine im Bett liegt oder wenn man alleine im Bett liegt, nachdem man tagelang diese Szenen der Polizeigewalt im Fernsehen gesehen hat, das ist eben, es nehmen 9 Szenen von diesen Schlafzimmern in Hongkong, wie die Person, die das gezeichnet hat, sich gerade vorstellt. Also, Treffen unter dem Topf oder unter dem Pott. Und psychologische Auswirkungen. Das geht relativ kurz. Es ist quasi ein Polizeigewalt-Wimmelbild. Also man hat so ein großes Wimmelbild und was man so sieht, was man so ein bisschen erkennen kann, ist, dass das im Endeffekt so reingezoomt an allerlei Stellen verschiedene Szenen von Polizeigewalt dargestellt werden, die auch in Referenz zu tatsächlichen Ereignissen sind. Das war schnell.
Das war sehr gut.
Das zweite ist, da unten steht, Hong Konger is not defined by race. Es ist eine Referenz zu einem Protest im Herbst, wo einer der Wasserwerfer der Hongkonger Polizei, die dieses blaue Wasser spritzen, volle Ladung blaues Wasser auf eine Moschee gespritzt hat. Es gibt auch ein Video davon, man hat gesehen, es war keine große bedrohliche Gruppe da, die irgendwie vertrieben werden musste, sondern wirklich einfach diese weiße Moschee und irgendwie so ein paar JournalistInnen, die davor standen, wurden einfach voll mit diesem blauen Wasser bespritzt. Danach war die Moschee nicht mehr weiß, sondern eher blau. Und es sind dann ganz viele Leute gekommen, die halt geholfen haben, diese Moschee wieder sauber zu machen. Das ist auch etwas, was so ein bisschen auf die Dynamiken und die Situation von ethnischen Minderheiten in Hongkong so ein bisschen verweist, die gerade, wenn sie aus Südostasien kommen und braune Haut haben und nicht weiße Expats aus westlichen Ländern sind, definitiv viel Diskriminierung erfahren. Das ist auch ein Thema, was wir hoffentlich nochmal im Podcast aufgreifen können. Aber genau, das ist so der grobe Hintergrund. Also, Polizeigewalt-Wimmelbild. Oder die Leute, die zusammenkommen, die Moschee sauber zu machen. Zweite?
Okay. Ja.
Okay, das geht auch schnell. Das ist wieder einer der Protest-Slogans, wo es darum geht, HongkongerInnen leistet Widerstand. Das heißt, einerseits hat man diesen neuen Slogan, der auch eine neue Radikalisierung der Bewegung darstellte, nachdem der Slogan am Anfang nur war, so Hongkonger macht weiter. Und danach ging es auch darum, war ein anderer Hongkonger nimmt Rache, wo es darum ging, quasi wirklich explizit Rache für das zu nehmen, was schon passiert wurde. Und dann, als auch die Gewalt seitens der Polizei weiter eskalierte, wurde es eben zu Hongkonger leistet Widerstand. Also auch ganz klar rhetorisch eine Radikalisierung der Bewegung, weil es jetzt wirklich aktiv darum geht, sich der Regierung und der Polizeigewalt zu widersetzen. Gleichzeitig eben wieder diese Masken, also der Hinweis auf die Anonymität, die verschiedenen Gesichter, das heißt der Hinweis auf die breite oder die erhoffte breite Unterstützung in der Bevölkerung und dass bei vielen Leuten eben ein Auge entweder verdeckt ist oder im Schatten ist, was auch wieder eine Referenz zu der Ersthelferin ist, die vor ein paar Monaten ihr eines Auge verloren hat. Der zweite ist ein ikonisches Bild, wo dieses, wie heißt das Original?
Die Freiheit für das Volk, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, damit ich es richtig sagen kann.
Das eben für die Hongkonger Protestbewegung neu sich vorgestellt wird mit dieser schwarzen Flagge. Die Flagge, die sie da schwarz haben, mit der weißen Blume, mit rotem Hintergrund ist das die Hongkonger Flagge. Und das Schwarz soll eben darauf hinweisen, dass man wieder darum trauert, dass die Stadt eben untergeht und so verloren geht, wie man die kannte. Genau, also zum Ersten, Hongkonger leistet Widerstand. Und die Freiheit für das Volk. Relativ einfach, kennt ihr, also ihr merkt schon, wir haben jetzt solche so die ganze Ästhetik beigebracht. Mhm. War gut, weniger erklären. Und das ist, wir haben wieder so ein Frontliner, ihr seht wieder die Blume, die da auf dem schwarzen Regenschirm so ein bisschen vor sich hin welkt. Die Person, die auch wieder direkt in so einer Schlacht, also ganz klar ist eine Referenz zu einer relativ krassen Schlacht mit der Polizei. Dann hat man noch die Laser, weil vor ein paar Monaten ein Studierendenaktivist festgenommen wurde, weil er eine gefährliche Waffe besaß, nämlich mehrere Laserpointer. Danach gab es eine Periode, in der ganz viele Laserpointer bei den Protesten eingesetzt wurden. Es gibt richtig coole Grafiken und Fotos auch davon, weil die Leute alle gesagt haben, okay, wir bringen jetzt unsere gefährlichen Waffen und unsere Laserpointer mit zu diesen Protesten, woraus auch viele Star-Wars-Memes entstanden sind. Also genau, einmal Hongkonger Protest inklusive Laser und mein persönlicher Favorit, das ist jetzt voreingenommen. Wir hatten schon erklärt, es gibt das Prinzip seit Wasser und das Wassersein hier mit Karpados und Gyrados visualisiert mit Pokémons. Und sie tragen alle, der eine trägt eine Gasmaske, die anderen tragen so Gesichtsmasken, um ihre Identität zu verschleiern. Großes Kino.
Ihr wisst, wann ihr klatschen müsst.
Okay, und das nächste? Okay, alle finden Laser cooler. Okay, Nils, hast du jetzt die zweite Runde vorbereitet?
Ich habe die zweite Runde vorbereitet. Und zwar...
Mal gucken, wie schnell jetzt Dropbox synchronisiert.
Schnell.
Oh, wow. Okay, dann... Jetzt müsste es ja auch relativ...
Das ist gefühlt das Hackigste, was ich je live vor Publikum gemacht habe. Nicht, dass es da so viel gäbe, aber es ist wirklich ist erstaunlich, dass es funktioniert.
Dann können Round jetzt, two. Jetzt können wir es jetzt auch schnell machen,
ja.
Weil ich habe jetzt alles erklärt.
Genau. Jetzt ist wirklich nur noch eure Expertise gefragt.
Genau, weil ihr wisst jetzt, was ihr seht und jetzt müsst ihr für euch entscheiden, was wichtiger oder schöner oder besser ist, aus irgendeinem Grund besser. Also erstmal die Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr. Und vielleicht müssen wir erst zeigen, gegen was es antritt. Okay, also einmal haben wir die Feuerwehr und einmal haben wir die Schlacht um die Chinese University of Hong Kong. Also, Freiwillige Feuerwehr. Und die Schlacht. Okay, in der nächsten Runde haben wir zum einen die Evolution des Kong-Mädchens zur Feuermagierin. Und zum anderen das Bild von Carrie Lam als falsche Mutter im Endeffekt. Also, das Kong-Mädchen. Und Carrie Lam.
Carrie Lam?
Ja, da war auch länger. Als nächstes haben wir dann wieder die Darstellung der individuellen Folgen und der schlaflosen Nächte vieler Leute in Hongkong. Jetzt im gleichen Bracket wie die Moschee, die von Leuten sauber gemacht wird. Also, schlaflose Nächte. Oder die Moschee.
Moschee? I don't know.
Was meint ihr? Was, die Moschee? Okay, ja.
Moschee.
Okay, dann noch einmal die Freiheit für das Volk, Hongkong-Version. Und das letzte ist die Laserrevolution plus Feuer. Also, die Freiheit für das Volk. Und Laser. Zweite.
Da waren mehr Rufe dabei.
Ja, mehr Motivation.
Ja, mehr Star Wars.
Du hattest recht, das passt mit der Zeit nicht.
Ja. Aber ich habe jetzt ja schon... Drag and drop. Und ist oben.
Ah, there we go. Okay, ihr müsst euch jetzt noch zweimal konzentrieren und bitte ein bisschen motivierter. okay. Also, also es ist jetzt ernst hier. Das ist Halbfinale. Zum einen haben wir die Schlacht um die CUHK. Zum anderen haben wir Carrie Lam als falsche Mutter. Also, CUHK. Und Carrie Lam.
Oh, come on.
Ich glaube, das müssen wir nochmal machen und um mehr Motivation bitten.
Ich würde einfach CUHK sagen, weil Zeit.
Ja, okay.
Ja.
Okay, die letzten beiden, jetzt im Semifinale, zweite Runde. Einmal die Moschee, die von den Leuten sauber gemacht wird. Und einmal die krasse Laserschlacht.
Ich kenne das Ergebnis.
Erst die Moschee. Und die Laserschlacht.
Ja.
So. Okay, ich sehe hier so ein Theme im Finale.
Dab.
Oh, diese Technik.
Ist nicht geil?
Okay, Finale. Erstens, die Schlacht um die CUHK vom November mit dem Liebespaar im Vordergrund. Zweitens, der Einzelkämpfer mit den Lasern, die ihn unterstützen. Okay, jetzt geht's wirklich um alles. Man muss jetzt auch deutlich sein, weil sonst sind wir enttäuscht. Das Erste, die Schlacht um die CUHK.
Nicht schlecht.
Oh. Und der Einzelkämpfer mit den Lasern. Ich glaube, der Erste war...
Ja, CUHK.
Ja, schon der Erste. Ja, okay, ja. Das heißt, wir haben unseren Gewinner.
Show Art.
Und das heißt auch, wenn ihr jetzt demnächst weiter Kunst von den Protesten seht, dann wisst ihr hoffentlich, worum es geht und könnt das ein bisschen besser einordnen, wenn ihr diese ganzen Sachen seht.
Das war natürlich nur ein Trick, um euer visuelles Gedächtnis anzusprechen, damit ihr euch auch die langweiligeren Fakten besser merken könnt.
Weil visuelle Sachen sind ja in Podcasts aber total gut.
Wir haben schon gesagt, wir machen das hier für das Live-Publikum. Live-Podcasts sind immer quatschig, wenn man die danach im Feed hört. So, just my two cents.
Nils macht sich beliebt in der deutschen Podcast-Szene.
Ich merk schon. Ich guck nicht nach links.
So, als letztes wollten wir jetzt noch mal kurz so ein bisschen, es ist ein bisschen einfach, weil es schön und krass ist und es ist ein ziemlich beeindruckendes Lied, was einen sehr mitnimmt, nochmal die Protesthymne spielen, die im September von einer anonymen Person komponiert wurde und wo der Text auch von, also gecrowdsourced wurde. Es wurde auf einem Reddit-ähnlichen Forum in der Perfekt gecrowdsourced und zusammengestellt. Und wir spielen die jetzt einmal oder auch nicht ab. Anscheinend darf ich hier keine Links anklicken, okay.
Cool.
Danke, Keynote.
Wir hatten so einen guten Run.
Okay. Dafür ist Nils, wie ist dein Kantonesisch?
Betrunken beim Karaoke. Es gibt so einen Song, der heißt Something Schicksal.
Warte, wie macht man
das? Der macht Spaß, aber ich kann es leider nicht.
Yeah. Ah, nein. Was? Nein. Ah.
Ja?
Das rufen sie jetzt gerade. Okay, das war also einmal die Hymne. Dafür ist vielleicht noch als ganz kurzer Kontext wichtig, dass Hongkong ja bis 1997 eine britische Kolonie war, was bedeutet, dass die offizielle Hymne für Hongkong God Save the Queen war, was natürlich mit vielen Leuten aus Hongkong wenig mit ihrer Lebensrealität auch zu tun hatte. Seit 1997 ist Hongkong offiziell Teil der Volksrepublik China und damit ist die offizielle Hymne Hongkongs, wie sagt man, March of the Volunteers? Der Marsch der Freiwilligen,
ja.
Also was wiederum auf Mandarin ist. In Hongkong wird aber vor allem Kantonesisch gesprochen und deswegen ist eine wichtige Symbolik dieser Hymne eben auch, dass sie auf Kantonesisch verfasst ist und gesungen wird, sodass sie wirklich im Endeffekt eine alternative Hymne für die Stadt ist, die auch Identität und linguistische Identität referenziert. Diese Hymne ist so stark gewesen, dass die Leute, als sie im September rauskamen, angefangen haben, diese Hymne in Flashmobs in Einkaufszentren zu singen. Einfach so. Also Leute haben sich so über Telegram verabredet. Irgendjemand hat Musik angemacht, oft so ein altes Radio einfach mitgebracht und angefangen zu spielen. Das sah dann ungefähr so aus. Genau. Also dazu muss man auch sagen, dass dieses Lied etwa irgendwie 16 oder 17 Oktaven, also es ist total krass, wie hoch und wie tief es geht. Also es ist wirklich sehr schwer zu singen und Leute haben es innerhalb weniger Tage im Endeffekt auswendig gelernt. Und in dem Zeitraum gab es auch gerade ein Spiel der Hongkonger Fußballmannschaft und auf einmal fingen die Fußballfans halt an, dieses Lied zu singen, was dann natürlich im Zweifel auch bei den chinesischen Fernsehsendern nicht so gut ankommt. Genau. Eigentlich wollten wir das Lied mit reinnehmen, damit wir noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr im Detail drüber reden können, aber weil wir jetzt gerade schon 4-Minuten-Marke kriegen und jetzt mich gewarnt hat, dass ich eben zu viel geredet habe.
Ja, das hier ist die offizielle englische Übersetzung, die bei der Orchesterversion des Liedes in der YouTube-Beschreibung mit dabei ist.
Die auch gecrowdsourced übersetzt wurde, ja. Online in so einer Arbeitsgruppe.
Und es gibt die auch in andere Sprachen, aber wir dachten, wir nehmen die englische, weil die ist halt auch schön mit Pathos formuliert und einfach, damit ihr das nochmal so ein bisschen lesen könnt. Ich finde es nochmal schöner, muss ich auch sagen, und das ist auch für mich, also als eben Person, die jetzt nicht in Hongkong war in den letzten Monaten, nochmal so das Schöne, was ich von diesen Protesten so ein bisschen mehr in die Welt tragen würde, ist, dass das halt, ne, was wir ja auch mit den Anspielungen auf die Französische Revolution gesehen haben, so europäische Grundgedanken im besten Sinn sind. Also das ist so ein Nationalstaat, der Freiheit und Sicherheit des Individuums garantiert und dann besonders im Chinesischen eben sowas wie Freiheit und Revolution in einem Kontext, der nichts mit Mao zu tun hat, zu lesen, ist einfach richtig, richtig schön.
Dazu muss man, glaube ich, auch sagen, dass man an solche Sachen denken sollte, wenn man das nächste Mal etwas hört von wegen, dass in China das mit der Demokratie kulturell etwas schwierig sei, weil die Leute aus Hongkong sind halt einfach auch, also ja, das ist halt kulturell Teil Ostasiens so. Genau. Jetzt müssen wir, glaube ich, uns kurz verabschieden.
Wir können noch 2 Minuten Fragen annehmen.
Das können wir ja dann nachmachen draußen, weil da hinten warten auch schon Leute auf den nächsten.
Genau, wir sind heute dann noch hier, heute Abend, sonst nichts mehr vor. Und kommt gerne und redet mit uns.
Genau, wenn ihr, das war jetzt noch ungeplant als unsere meisten unserer Podcasts.
Ivo.
Wir waren ja hier im Bierslot. Aber falls ihr uns abonnieren wollt, wir sind auf allen gängigen Plattformen. Wir machen aktuell meistens so einmal pro Monat eine Folge, immer am ersten Mittwoch. Aktuell machen wir viel davon mit GästInnen, meistens mit Leuten, die über eine Reihe von Themen reden. Wir haben jetzt schon in petto eine Folge zur Elektro-Musikszene in China und wie das ist, wenn man so einen Elektroclub, den besten Elektroclub Chinas meiner Meinung nach, in Peking gründet. Und am 11. Januar finden Präsidentschaftswahlen in Taiwan statt. Auch über die werde ich im Januar aus Taiwan berichten. Und wir haben da schon ein paar coole Sachen geplant. Falls ihr regelmäßig lieber lest, als euch ellenlanger Podcasts anzuhören, also falls ihr lieber ellenlanger Newsletter lest, schreiben wir auch alle zwei Wochen ein Newsletter, in dem wir so Nachrichten aus China, Taiwan und Hongkong zusammenfassen. Auch da sagt Nils mir mal, dass ich mich kurz fassen muss. Auch da funktioniert das meistens nicht. Und wir wollten uns außerdem bedanken, weil wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute, wie gesagt, schon eine ältere von unseren Folgen gehört haben, aber unsere Audioqualität so vor einem Jahr war ein bisschen fragwürdig.
Understatement dieses Kongresses.
Und seit ein paar Monaten haben wir jetzt vernünftiges Audio-Equipment und das ist nur, weil wir von Leuten Spenden gekriegt haben und das dadurch komplett finanzieren konnten. Also deswegen auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Wir hoffen, dass ihr es interessant fandet und uns vielleicht in Zukunft auch nochmal hört. Jetzt mit guter Audioqualität.
Genau.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Verdienter Applaus, würde ich sagen. Also vielen Dank, dass ihr hier wart und das mit uns gemacht habt. In einer Viertelstunde geht es jetzt hier weiter mit dem Chaos-Radio. Ich habe Markus auch damit...